Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
Bühne frei für den Frühling. Herzlich willkommen zu der 31. Ausgabe des Culture Clubs. Der Frühling ist da, die Tage werden länger, die Stadt wird bunter und auch die Bühnen füllen sich wieder mit Leben. Ob zeitgenössische Performance, klassisches Schauspiel oder denkmalgeschütztes Traditionstheater mit modernen Inszenierungen. Theater ist so vielfältig wie nie. Deshalb freuen wir uns heute auf drei besondere Gäste, die mit ihren Häusern die Hamburger Kulturlandschaft entscheidend prägen. Amelie Deufel hat von Kampnagel, Isabella Werte-Schütter vom Ernst-Deutsch-Theater und Christiane Schindler vom St. Pauli-Theater. Aufgenommen wird diese Mai-Folge auf der Bühne des Ernst-Deutsch-Theaters und präsentiert von HVV Switch, der besten App fürs Mobilbleiben in Hamburg. Die Hausherrin Isabella Werte-Schütter. Du wurdest 1962 in Hamburg geboren. Nach deinem Medizinstudium hast du eine Schauspielausbildung gemacht und leitest seit 1995 das Ernst-Deutsch-Theater, das du zu einem Ort für engagiertes, zeitgenössisches Schauspiel entwickelt hast. Parallel dazu bist du auch kulturpolitische Sprecherin der SPD und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. Wir sitzen hier im größten Privattheater Deutschlands. Hat das irgendeinen Einfluss auf deine tägliche Arbeit, dass du theoretisch sehr viel Publikum immer hast?
Ja, natürlich. Also ich bin ständig damit beschäftigt, möglichst viel Teilhabe zu organisieren und möglichst viele Menschen hier in unser Theater einzuladen.
Wir kommen zu Amelie Deufelhardt. Du wurdest 1959 in Stuttgart geboren. Nach deinem Studium in Frankfurt am Main folgten berufliche Stationen in Tübingen, Mannheim und Berlin. Nach guten 20 Jahren in Berlin ging es dann weiter nach Hamburg, wo du 2007 die künstlerische Leitung und Geschäftsführung von Kampnagel übernommen hast und seitdem diesen Ort prägst. Kampnagel ist mitten in Winterhude, ein Stadtteil, der nicht sofort mit avantgardistischer Kunst assoziiert wird, zumindest nicht von mir. Wie funktioniert dieser vermeintliche Widerspruch für dich?
Naja, aus meiner Sicht sind wir eben an der Grenze von Barmbek und Winterhude. So funktioniert der schon mal viel besser. Und avantgardistische Kunst und bürgerliches Quartier schließen sich natürlich trotzdem auch nicht aus, denn avantgardistische Kunst hatte immer den Anspruch, möglichst viele Leute zu erreichen, aber gleichzeitig immer was, wo auch ein bürgerliches Publikum hinkam. Und gerade in experimentelles Theater oder Performances oder Tanz kommen die Leute eigentlich genauso gerne, wie sie sich auch experimentelle Kunstausstellungen wie die Documenta oder Tate Modern oder so ansehen. Man muss es halt nur schaffen, dass sie sich's wirklich ansehen wollen.
So. Und schon sind wir bei Christiane Schindler. Du wurdest 1961 in Oberkirchbaden geboren. Nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin folgte ein Germanistik- und Kunstgeschichtsstudium in Hamburg und dann berufliche Stationen auf Kampnagel und an den Hamburger Kammerspielen. Du warst als freiberufliche Produktionsleitung tätig und bist seit 2003 am St. Pauli Theater. Hier bist du seit 2012 Mitglied der Geschäftsführung und in dieser Funktion auch an künstlerischen Entscheidungen beteiligt. So, auch nochmal eine örtliche Eingrenzung. Das Theater liegt nämlich mitten auf der Reeperbahn, direkt neben der Davidwache, einem Ort voller Kontraste, Geschichten und Klischees. Wie prägt denn dieser besondere Standort eure künstlerische Arbeit?
Ja, wir versuchen schon auf den Ort einzugehen. Das ist wirklich mitten im Geschehen. Ein Unterhaltungstheater zu machen, was einen intelligenten Hintergrund hat. Die Leute sollen hingehen, sich amüsieren, aber auch gut unterhalten sein und gut, ja.
Ja, Isabella, prägt dich denn die nähere Umgebung hier auch irgendwie am Ernst-Deutsch-Theater nahe der Mundsburg-Türme und der Alster? Ich meine, ihr habt jetzt gerade ein Stück laufen, Töchter einer neuen Zeit. Das ist hier in der Umgebung, spielt das ja sogar, ne?
Ja, wunderbarerweise ist diese Trilogie von Carmen Korn, wo wir den ersten Roman dramatisieren, auf die Bühne bringen, genau hier verortet. Das ist genau unser Kiez, in dem das spielt. Und wir haben uns ja auch entschieden, das jetzt 80 Jahre nach Kriegsende hier auf die Bühne zu bringen, weil es die Zeit von 1918 bis 1948 erzählt. Die Trilogie erzählt ja das ganze Jahrhundert anhand der Geschichten von vier Frauen und sehr, vier sehr unterschiedlichen Frauen. Und das ist natürlich total spannend. Wir haben auch mit dieser Dramatisierung ganz viel über unseren Stadtteil gelernt, über die Geschichte unseres Stadtteils. Und das ist ganz aufregend. Also es ist, glaube ich, schon sehr wichtig, wo wir Theater machen. Wir hier halt mitten in Barmbek. Und ich glaube, das passt tatsächlich zu dem Anspruch unseres Hauses, wirklich generationenübergreifend und auch quer durch alle sozialen Schichten Menschen anzusprechen und zu erreichen und einzuladen, sehr gut. Wir sind halt hier mitten in good old sexy Barmbek.
Wir haben die Sendung ja genannt Bühne frei für den Frühling. Frühling ist ja Aufbruch im normalen Leben. Bei euch neigt sich ja die Theatersaison quasi schon dem Ende entgegen. Und jetzt dieser Tage werden auch überall die neuen Programme irgendwie bekannt gegeben. Gibt es trotzdem so eine Art Frühlingsgefühle, Amelie? Also im beruflichen Sinne?
Also bei uns
Sinne?
Geht ja die Saison nie zu Ende. Insofern haben wir genau. auch Frühlingsgefühle.
Ja,
weil wenn
ihr macht
du
ja
sagst,
durch.
Ihr macht Sommerpause, da machen wir ja Sommerfestival im August.
Ja.
Das heißt, wir spielen ja auch im August 3 Wochen lang. Und zwar, ich würde mal sagen, doppelt verstärkt, also mit mindestens nochmal doppelt so viel Programm als sonst. Und Frühlingsgefühle, ja, habe ich auch. Die Bäume werden wieder grün und überall blüht's und manche blühen, wehen schon runter. Und das macht sich ja sehr positiv in der persönlichen guten Laune, also bei mir zumindest, bemerkbar. Und Programm, genau, also ich habe nicht das Gefühl, das Programm geht schon zu Ende, eben aus dem eben genannten Grund. Und wir haben auch ein paar sehr tolle Sachen, die noch kommen in der auslaufenden Saison.
Christiane, bei euch ist es ja auch nicht so, dass ihr jetzt lange Pause macht, sondern ihr habt dann Gastproduktion, beziehungsweise irgendwie fühlt sich ja alles immer gleich an, also gleich schön natürlich. Ist das trotzdem eine besondere Jahreszeit, beruflich gesehen?
Also es ist eher so, dass man wirklich motiviert ist durch das schöne Wetter, durch das Blühen, so was Amelie auch gesagt hat. Beruflich gesehen weniger. Jetzt kommt bei uns im Mai das Kabarettfestival. Das ist dann auch nochmal was anderes, wie wenn wir unsere durchgehenden Produktionen spielen, weil wir dann quasi jeden Tag oder jeden zweiten oder dritten Tag ein neues Gastspiel haben. Und wir spielen tatsächlich auch den ganzen Sommer durch und haben dann Showproduktionen, die dann über 6 Wochen durchlaufen. Und dann geht's im September weiter mit dem neuen Programm.
Aber ist der Frühling nicht, also wir nehmen den Frühling ja immer irgendwie positiv wahr, aber ist er nicht eigentlich auch eine Gefahr für Theater, weil dann kommt das Wetter raus, die Leute denken, ach nee, heute bleibe ich doch lieber beim Grillen, als ins Theater zu gehen, Isabella?
Also ich glaube, es gibt immer ganz viele Erklärungen dafür, warum manchmal vielleicht irgendwas schlechter läuft und da nimmt man auch immer gerne mal das Wetter dazu und Ferien und was nicht alles, aber wenn die Menschen etwas sehen wollen und wenn es sie berührt, dann kommen die, egal wie das Wetter ist und egal ob Ferien sind, also diese Erfahrung machen wir auch und für mich fühlt sich gerade alles besonders neu an oder besonders auch mittendrin im Geschehen. Tatsächlich kommen bei uns jetzt in dieser Spielzeit die beiden größten Produktionen noch raus mit Töchter einer neuen Zeit. Das ist ein wirklich großes Vorhaben für uns. Und dann kommt eine noch mal größere Produktion, Shall We Dance, was John Neumeier kreiert mit dem Bundesjugendballett, mit vielen Live-MusikerInnen und auch SchauspielerInnen. Also eine große Produktion. Und ja, und dann sind wir mitten in dem Change-Prozess, weil ich zum Ende dieser Spielzeit ja die Intendanz abgebe an die nächste Generation und Ayla Yegina und Daniel Schütter dann hier die Intendanz übernehmen. Ja, das fühlt sich auch sehr neu an.
Aber da kommst du ja gut mit zurecht. Also da hast du ja auch Freude, da drauf zu gucken,
total,
diese
ja.
Sache abzugeben. Ne?
Wir sind in einem sehr aufregenden Change-Prozess und ja, ich freue mich sehr darüber, dass so viel neue Energie hier ins Haus kommt, neue Ideen und das macht einfach ganz viel Spaß.
Achtung, Achtung, Werbung! Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch, damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt-Share, ShareNow oder Miles-Auto mieten, ein Tier- oder Voi-E-Scooter oder ein Moja-Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de. Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis. Christiane, du bist mit Thomas Collin und Uli Waller, seid ihr so ein Team, das ja auch schon viele Jahre zusammen. Wie schafft ihr denn da mal so einen Blutaustausch oder ein bisschen neue Impulse?
Ja, das stimmt. Wir arbeiten seit 2003 zusammen am St. Pauli Theater und das ist eine gute Frage. Da sitzen wir gerade auch intensiv dran und gucken, wie es weitergehen kann für das Theater und klar. Aber das ist noch alles im Entstehen und da sind wir wirklich noch erst an Überlegungen und das ist im Moment ist da noch nichts spruchreif. Uli Waller ist ja hauptsächlich der künstlerische Leiter. Ich mache die Geschäftsführung. Thomas Collin ist mittlerweile Gesellschafter, also er ist nicht mehr in der Geschäftsführung. Und das hat sich aber eigentlich sehr, sehr gut eingespielt. Und wir inspirieren uns da auch und unterstützen uns da in der richtigen Weise.
Ja, Amelie, bei euch hat man das Gefühl, da wird immer alles irgendwie umgeworfen. Jetzt wird auch noch umgebaut irgendwie demnächst. Ist das etwas... Auch, also das wird ja sehr lange dauern, ich weiß gar nicht, wie lange dieser ganze Umbau, dass man sich gute Ideen vielleicht noch zurückhält und sagt, nee, das machen wir dann, wenn wir neu sind, oder ist das so ein fließender Prozess und es geht einfach immer weiter?
Das können wir nicht, gute Ideen zurückhalten, also das machen wir auch nicht.
Dazu habt ihr auch zu viele.
Genau, dazu haben wir auch zu viele, da kommen wieder neue, ist kein Problem. Aber ich glaube, wenn man die Frage jetzt ernsthaft anguckt, dass wir uns immer wieder erneuern, hängt damit zusammen, dass wir auch ein Team von Kuratorinnen haben, von Programmmachern, die immer jünger werden. Also meine Jüngste ist die Tanzkuratorin, die ist 29 und bringt natürlich, also ihre Vorgängerin ist erst vor 2 Jahren gegangen, aber die war auch nicht besonders alt, die war so Mitte 40. Aber natürlich bringt eine Ende 20-Jährige nochmal ganz andere Ideen, Künstlerinnen, Kontakte mit rein, auch andere Ideen in Bezug auf die Welt, auf Politik, auf Genderfragen, Migration und so weiter. Und das ist eigentlich so mein persönlicher Jungbrunnen, sind die jungen Menschen, mit denen ich arbeite, junge Künstlerinnen, mit denen ich arbeite und die einfach die ganze Zeit auch Impact reinbringen und die ja auch nicht wollen, dass ich stehen bleibe, sondern die mich auch verführen wollen, die ganzen Ideen der Jugend mit einzubringen ins Programm. Und das finde ich auch super wichtig, also dass man sagt, häufig wird ja immer so in der gleichen Generation gearbeitet und es macht halt super viel Spaß, wenn man sagt, und das ist auch das Schöne am Theater, wenn man sagt, okay, wir arbeiten einfach über die Generationen hinweg und das zeigt sich dann auch im Publikum. Die sind dann nämlich auch von jung, wenn wir Sachen für Kinder machen, bis ganz alt und alles dazwischen. Und das ist natürlich ein großes Glück, dass man so unterschiedliche Menschen auch ansprechen kann.
Isabella, wann immer du die Entscheidung getroffen hast, wie dieser Wechsel vonstatten geht, bekannt gegeben wurde es im letzten Jahr, glaube ich, war das für dich nochmal so ein Energieschub und du hast jetzt nochmal so alles reingepackt in die letzte Saison? Also im Gegensatz zu Amelie, der ich ja quasi anheimgelegt habe, die guten Ideen zurückzuhalten, hast du nochmal alles rausgeballert?
Eigentlich hat sich diese Spielzeit für mich so angefühlt wie jeder andere auch. So aufregend wie jeder andere, so neu wie jeder andere, aber vor allem Energie habe ich, glaube ich, in diesen Veränderungsprozess gesteckt, weil das ist super wichtig, dass man den gemeinsam angeht. Und gerade jetzt in der Zeit, in der wir leben, ist viel Veränderung für, glaube ich, alle Kulturinstitutionen notwendig. Nach der Pandemie, mit dem Ukraine-Krieg, diese vielen Krisen, in denen wir uns bewegen, die machen ja was mit uns und mit allen Menschen, die unsere Institutionen besuchen. Und da muss man, glaube ich, neue Konzepte auch entwickeln, um das Publikum zu erreichen. Unsere Gesellschaft verändert sich auch so schnell und wir möchten natürlich auch, dass möglichst alle Menschen sich in unserem Publikum wiederfinden. Und dafür braucht es eine andere Repräsentanz auch auf den Bühnen und andere Ideen, die Menschen anzusprechen. Und das war für mich auch ein Motiv zu sagen, lasst uns diesen Veränderungsprozess jetzt gemeinsam angehen. Das möchte ich nicht alleine machen. Ich möchte, dass wir uns Zeit dafür nehmen, das sorgfältig machen. Wir haben praktisch so einen Übergang von 1,5, 2 Jahren, wo wir gemeinsam nachdenken und Konzepte entwickeln. Und das fühlt sich für mich gut an. Und Ja, insofern glaube ich, Theater ist ja immer etwas, wo man extrem in Bewegung sein muss und extrem bereit sein muss, immer wieder neu anzufangen. Das passt auch zum Frühling, aber es ist eben einfach auch, ja, das ist die DNA von Theater.
Mhm. Christiane, Isabella sagt gerade, hat ja die gesellschaftlichen Verwerfungen, die Großereignisse der letzten 10 Jahre ja angesprochen. Das Ziel habt ihr ja, glaube ich, gar nicht, inhaltlich auf solche Dinge einzugehen, oder? Ihr seid von den 3 Anwesenden hier doch die unpolitischsten, oder?
Also im Allgemeinen ja, würde ich
sagen. Was ja nicht schlimm ist. Nein, ich finde, Theater kann ja auch unterhalten. Also.
Ja, also es ist schon immer auch ein Hintergrund, dass man Stellung bezieht. Also Uli Waller hat jetzt gerade Oleana gemacht, ein 2-Personen-Stück mit Sven-Erich Bechtolf und Johanna Asch, wo es eben auch um die toxische Männlichkeit und Übergriffe geht. Das ist eigentlich ein altes Stück und das ist schon in den 90er Jahren geschrieben worden. Und es war erstaunlich, wie wenig sich eigentlich verändert hat und wie aktuell das noch war und wie gut das funktioniert hat, wo ich erst eher etwas skeptisch war. So ein altes Stück quasi mit dieser Thematik. Und damit setzen wir uns natürlich schon auch auseinander. Klar, und dann, wenn wir Carmen von St. Pauli machen, nochmal um auf die Umgebung einzugehen, das passt natürlich absolut perfekt. Man geht raus und man befindet sich eigentlich in der gleichen Situation, die wir auf der Bühne hatten. Nur, dass es da in den 30er, in den 20er Jahren spielt. Die Carmen auf St. Pauli. Ein Musiktheaterstück von Peter Jordan und Leonard Koppelmann mit der Musik von Bizet. Und aber auch da wird natürlich die Situation, der jetzt da in den 30er Jahren thematisiert, also das Aufkommen der Nazis, was man wieder 1:1 auf heute übertragen kann. Also es wird innerhalb dieser Unterhaltung auch schon politisch drüber nachgedacht.
Es ist ja auch, also finde ich, ein sehr deutsches Phänomen, dass man immer so einen Widerspruch aufmacht zwischen politischem Bewusstsein und Haltung und gesellschaftlich relevante Themen zu adressieren und Unterhaltung. Ja. Also wenn wir die Menschen nicht gut unterhalten, dann kommen sie auch nicht wieder. Wir wollen ja niemanden langweilen. Und ich glaube, wir müssen uns von diesem Widerspruch verabschieden.
E und U.
Genau, ich wollte auch schon protestieren, natürlich, Lars, genau, wie Isabella. Sicher. Genau, natürlich unterhalten wir auch und manchmal, Stücke dürfen auch mal schwer sein, das ist in all unseren Häusern so und dürfen schwere Themen haben, aber sie sollten trotzdem, sollte man dann immer noch was mitnehmen, auf jeden Fall, und man kann aber auch fröhlich unterhalten werden. Du bist ja ein großer Fan von unserem Orchester-Karaoke Beispiel, eines von vielen Sachen.
Ist ja wenig politisch.
Aber auch, wenn ich als Beispiel nehme, so internationale große Tanzproduktionen, die sich vielleicht mit Postkolonialismus, mit Unterdrückung in der Südhalbkugel durch eigentlich unsere europäischen Länder in Bezug heute auf Wirtschaft, früher mal in Bezug auch auf Sklaverei. Aber wenn da eine junge Choreografin aus diesen Themen ein Tanzstück macht, dann erinnert es dich einerseits dran und trotzdem kann es gleichzeitig einfach extremst unterhaltsam sein. Und also ich würde es weit von mir weisen, dass man sagt, auf Kampnagel gibt es nur schwierige, unzugängliche Stücke. Das wäre keine gute Strategie.
Nein.
Und wir haben ja auch einfach durch die Pandemie nochmal so stark erfahren, wie politisch es ist, dass Menschen zusammenkommen und dass sie sich begegnen an diesen Orten und sich austauschen können. Das ist ja eine Qualität, die für unsere Gesellschaft so wesentlich ist. Und insofern glaube ich, wir haben alle hier Orte zu vertreten, in denen ja auch Demokratiebildung stattfindet.
Richtig. Ich sage das auch immer, das Schlimmste an der Pandemie war quasi das Ende des öffentlichen Lebens. Das gab es eben nicht mehr. Und wir Theater sind einfach Orte, wo öffentliches Leben sehr, sehr stark eben gelebt wird, wo die Zuschauenden sich kennen, wo die sich austauschen, wo die sich freuen, sich zu treffen in der Premiere, in einer anderen Vorstellung und so weiter. Und wo sie sich austauschen können, auch über das, was sie gesehen haben, aber wo sie auch mit Menschen zusammenkommen, die sie nicht alle kennen. Das ist ja auch öffentliches Leben und das war sehr schmerzhaft in der Pandemie, das nicht zu haben.
Und ich finde auch, dass seit der Pandemie noch mal sehr viel spürbarer ist. Also ich erlebe das gar nicht so, dass Menschen bewerten, das war jetzt ein schwerer oder anspruchsvoller Abend oder das war jetzt ein leichterer Abend, sondern das, worum es ihnen geht, ist tatsächlich berührt zu werden. Und das kann auch bei sehr fordernden Themen sein. Das kann auch in einer Komödie genauso geschehen, aber sie wollen emotional angesprochen werden. Und ich glaube, das ist auch ganz stark unsere Aufgabe in dieser Zeit.
Also die Erfahrung kann ich wirklich nur bestätigen. Also gerade dieses Emotionale, dass die Menschen berührt werden und das, was sie auf der Bühne sehen, dass sie das für sich verinnerlichen können und gehen nach Hause und sagen, ja, das ist interessant, das hat mir was gegeben, ich habe was mitgenommen, aber ja. Wir hatten jetzt gerade der Sohn, das ist ein Stück über Depression eines jungen Menschen und es war so eine intensive Spannung in dem Theater, wo die Leute dabei waren und es eigentlich diesem Thema gefolgt sind. Und es war dann auch wie eine Befreiung, als es dann auch zu Ende war. Und sind wir sehr froh, dass wir das wieder aufgenommen haben. Es hat einfach nochmal an Kraft gewonnen eigentlich.
Wir bleiben politisch, gucken aber mal kurz nach Berlin. Da ist vor einigen Tagen der neue Kulturstaatsminister bekannt gegeben von Seiten der CDU. Das ist der parteilose Medienmanager und Journalist Wolfram Weimar. Christiane, musstest du den googeln oder sagte dir das was?
Das sagte mir überhaupt gar nichts. Ja. Nein, ich habe das gestern Abend zuerst im Deutschlandradio Kultur gehört und dann einen kleinen Kommentar dazu. Das ist alles, was ich bisher über ihn weiß. Also ein Medienmensch. Mit anscheinend nicht viel Erfahrung in Kultur, aber...
Was wäre deine Hoffnung und was ist deine Befürchtung? Also der Chef der Töpferstiftung, Ansgar Wimmer, hat sich da schon gleich rausgelehnt und das kritisiert. Gibst du ihm eine Chance und sagst, gucken wir mal, was er so treibt? Oder?
Ja, denke ich, muss man schon tun, klar. Also ich kenne ihn nicht und als Medienmensch, der auch sich was aufgebaut hat, wird er vielleicht eine gewisse Offenheit haben, müssen wir sehen.
Ja, Isabella,
also
du siehst das ja immer noch mal unter dem politischen Aspekt auch, ne?
Muss man ja.
Ja, ich glaube, das müssen wir alle. Ja. Aber also es geht ja darum, dass Kultur ein so großes Thema ist für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, für uns alle ist wichtig, dass jemand dieses Thema mit großer Kraft vertritt und die Relevanz des Themas deutlich macht. Und da hat er natürlich eine Chance, glaube ich, von uns allen verdient, erstmal anzukommen in dem Amt und sich da zu bewegen. Und ich hoffe, dass klar wird, dass wir ganz viel zu erwarten haben von jemandem in dieser Position, weil es ja, wir sehen ja, dass es viele Kürzungsszenarien in vielen Bundesländern im Kulturbereich gibt. Ich halte das für verheerend und falsch. Und in Hamburg haben wir Gott sei Dank eine andere Situation. Wir haben hier einen Aufwuchs im Kulturetat, der ermöglicht, dass hier eben nichts kaputt geht. Und was wir brauchen, ist eine Weiterentwicklung. Und wir müssen alle Menschen hier involvieren in das kulturelle Leben und in die kulturelle Bildung, unsere Kinder und jungen Menschen da stärken. Und ja, das ist, glaube ich, das, was auch mit diesem Amt verbunden für mich sich verbindet, wirklich eine starke Stimme für die Kultur und für die Medien.
Amelie, du bist doch einfach nur froh, dass Carsten Broster dir erhalten bleibt, oder? Wenn die Wahlen irgendwie anders ausgegangen wären, dann wäre der Ruf aus Berlin für ihn wahrscheinlich attraktiver gewesen.
Also ich habe ja heute schon mal gesagt, ich freue mich wie Bolle auf Berlinerisch, dass Carsten Broster hier bleibt.
Ja, das ist wunderbar.
Aber ich hätte es ihm, auch wenn er es gewollt hätte, gegönnt, dass er Staatsminister für Kultur wird. Aber es sah ja so aus, als hätte er unter Merz gar nicht so gerne gearbeitet im gleichen Kanzleramt. Und zum Neuen, Wolfram Weimar, der saß ja immer bei Maischberger rum. In der Kultur war er bisher noch nicht so auffällig, aber natürlich sehr erfolgreich in der Medienlandschaft. Und er hat ja ein sogenanntes konservatives Manifest geschrieben. Das könnt ihr euch mal durchlesen. Ich habe es heute erst gegoogelt, das konservative Manifest, und habe keine freie Version gefunden, sodass ich bisher erst die ersten 10 Seiten, die frei waren, zum Reinschnuppern gelesen habe.
Okay. Was wäre denn jetzt mal ungeachtet der Personalie, die vielleicht umstritten sein könnte, aber das ist ja, wenn man sich in diesem Bereich begibt, dann wird man natürlich kritisiert, absolut. Dann ist die freie Szene nicht zufrieden, dann sind vielleicht die kommerzielleren Anbieter glücklich, dass es jetzt ein Medienmanager ist, wie auch immer, aber was ist denn die Hauptaufgabe, was hat denn jetzt vielleicht auch in den letzten Jahren gefehlt?
Also ich würde erst mal sagen, es gibt da noch gar nicht so lange Bundeskultur in Deutschland. Mhm. Das gibt es ja erst seit gut 20 Jahren. Und ich glaube, also da nochmal genau drauf zu gucken, was ist eigentlich genau die Bundeskultur, was ist genau die Kultur der Länder, weil Kultur, wissen wir ja alle, war immer Länderhoheit. Also der Bund hatte da gar nichts zu sagen. Und ich glaube aber, dass es sehr fruchtbar ist, dass wir seit 20 Jahren auch mit wachsenden Etats diese Bundeskultur haben, weil damit eben nochmal übergeordnet in Netzwerke rein, in unterschiedliche Disziplinen rein, weniger auf Einzelinstitutionen fokussiert gearbeitet werden kann und auch wird. Und deswegen finde ich das eine enorm wichtige Aufgabe und gehe jetzt erstmal davon aus, dass er das mit einer gewissen, sich erstmal genau anguckt, was es eigentlich ist, was er genau will. Ich werde ja schon gefragt, was will er genau, weiß ich natürlich nicht, wissen wir alle noch nicht. Aber ich finde erstmal zu sagen, klar, er soll mal machen und wir hören mal, was er vorhat und nicht gleich zu sagen, er ist konservativ, das kritisieren wir, da bin ich zu neugierig.
Es geht ja einfach auch darum, die Rahmenbedingungen für Produktion im ganzen Land auszurichten. Und da geht's, also wir sprechen ja noch nicht lange darüber, wie sehen eigentlich die Lebensbedingungen von Künstlerinnen und Künstlern aus? Stichwort Honoraruntergrenzen oder nicht, wie sind Künstlerinnen und Künstler abgesichert? Künstlersozialkasse. Also das sind ja alles Themen, die bundesweit bewegt werden müssen und nicht nur in den Richtig. Ländern. Und diese Rahmenbedingungen sind extrem wichtig, damit uns die Kreativität auch das für die Gesellschaft geben kann, was wir notwendig brauchen und damit die Künstlerinnen und Künstler auch in ihrem Schaffen abgesichert sind und einfach genauso wie alle anderen Menschen in Arbeit auch Familie und Beruf verbinden können und nicht völlig in Unsicherheit leben.
Genau, für alle, die nicht so drin sind in diesem Thema, also wir haben ja die ganze Zeit in Bezug auf Arbeitnehmende Angestellte, denen müssen wir Gehaltsuntergrenzen bezahlen und freischaffende Künstler, da gibt es immer nur Empfehlungen. So. Und diesen Empfehlungen, klar, wenn man jetzt so ein großes Haus leitet wie Kampnagel oder Ernst Deutsch Theater, muss man denen eigentlich nachkommen. Aber viele kleinere Theater können das gar nicht, diese Honoraruntergrenzen zu bezahlen. Das heißt, die Künstler sind nicht nur freiberuflich und damit prekär, sondern verdienen dann auch noch weit unterhalb der empfohlenen Untergrenzen für die Honorare. Und das sind Fragen, die wäre es natürlich super, wenn man die auch politisch mal angeht, also noch mehr. Also die werden in den Ländern, werden die schon verhandelt, aber das sind teilweise auch Bundesaufgaben.
In dieser Reihe Culture Club werden die Rahmenbedingungen, die durch Carsten Broster geschaffen werden, immer wieder gelobt. Das fehlt jetzt dieses Mal, aber das kommt bestimmt gleich. Aber wenn man so zum Beispiel ja nach Berlin guckt, wo der Kulturetat geschrumpft ist, wo auch der betreffende Kulturbeauftragte des Senats vielleicht auch zwei, drei unpopuläre Entscheidungen getroffen hat, dann will man ja wahrscheinlich sein Haus nicht nach Berlin verlagern. Aber nur mal hypothetisch, Christiane, gäbe es denn einen Ort, wo du sagen würdest, da würde es auch funktionieren? Oder ist das St. Pauli Theater, es trägt ja nun auch mal den Stadtteil im Namen, einfach da am besten aufgehoben? Das glaube ich schon. Aber gäbe es eine Alternative?
Also im Moment in Deutschland kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also gerade Berlin ist die Situation ja wirklich ganz prekär und dieses Gießkannenprinzip, mit dem da gekürzt wurde, innerhalb kürzester Zeit, von November auf Januar soll man so und so 10% einsparen. Also das ist völlig unmöglich. Ich weiß gar nicht, wie die Kollegen damit umgehen. Das ist wirklich schrecklich. Also von daher danke, Carsten Broster. Wir sind wirklich in einer guten Situation hier. Und ansonsten theoretisch, inhaltlich könnte ich mir das Theater auch in anderen Orten vorstellen.
Ich finde es auch schwierig, das unpopulär zu nennen. Das ist keine unpopuläre Entscheidung gewesen, das ist eine verheerend falsche Entscheidung. Ja, und weil ja häufig so Sparmaßnahmen dann so als notwendig oder unumgänglich dargestellt werden. Das ist einfach unklug. Ja. Wir wissen ja auch, dass die Investitionen in die Kultur mehrfach in die Stadt zurückfließen. Und das ist einfach auch ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Wie viele Menschen arbeiten den kulturellen Institutionen oder auch, wenn man an Filmen denkt, wie viele Arbeitsplätze hängen damit zusammen? Und das hat ganz viel natürlich auch mit der Lebensqualität und Attraktivität einer Stadt zu tun. Und ja, insofern würde ich sagen, das war nicht eine unpopuläre Entscheidung, das war eine falsche Entscheidung.
Ich meine auch nicht die Sparmaßnahmen als unpopulär, sondern auch bestimmte Personalentscheidungen, die er getroffen hat, sind, glaube ich, auch nicht so richtig gut angekommen. Hier blüht das alles. Wie wichtig ist denn Kultur für guten Tourismus? Also ich sag mal, Christiane, ihr seid nun, St. Pauli steht für den blühenden Tourismus. Nicht nur, dass die Leute sich amüsieren wollen, sondern sie kommen von den Schiffen runtergefallen und so. Das ist ja ein großer Anteil hier in dieser Stadt, was vom Hafen herkommt. Nicht nur in Bussen aus Göttingen, Kassel oder Magdeburg. Gibt's da eigentlich ein Zusammenspiel und eine gewisse Dankbarkeit von der Wirtschaftsbehörde oder von der Tourismuseinrichtung euch gegenüber?
Nee, die gibt es nicht. Ich glaube allerdings, dass Kultur wirklich im breiten Sinne sehr wichtig ist für das Image einer Stadt und auch, dass ganz oft Kultur, dass Menschen angeleitet werden, in so eine Stadt zu gehen. Wobei jetzt, obwohl wir da mitten auf St. Pauli sind, wir jetzt so gut wie gar keine Touristen in unserem Theater haben. Das sind doch tatsächlich...
Die sind alle nebenan.
Die sind, ja genau, die sind alle nebenan. Also wir haben, ich würde sagen, 95% Hamburger und Umkreis aus Hamburg. Und das ist allenfalls mal im Sommer, dass dann da in die Shows jemand reingeht, der zufällig vorbeigeht. Aber ansonsten ist unser Programm auch, wenn man den Tourismus bedienen will, so wie das die Musicals machen, die das ja sehr, sehr professionell machen, dann muss man auch ein sehr, sehr langfristiges Programm haben, das was auch über lange Zeit läuft, um das so anbieten zu können. Und das sind wir ja gar nicht.
Tatsächlich würde ich sagen, das, was in der Kultur auch zusätzlich möglich ist durch die Kultur- und Tourismustaxe, ist schon auch spürbar in der Stadt. Und ja, es gibt natürlich die großen Festivals, die auch neben den Musical-Theatern ganz viele Touristen natürlich anziehen. Reeperbahn-Festival, aber auch euer Sommerfestival ja auch ganz stark. Inwieweit in den einzelnen Häusern, also Touristen dann auch als Besucherinnen und Besucher landen, das ist sicher sehr unterschiedlich. Aber ich glaube schon, dass die große Vielfalt an Kultur, die wir hier haben, in der Theaterlandschaft, in der Museumslandschaft, was Konzerte anbelangt, Elbphilharmonie ist natürlich auch ein Riesenfaktor, dass das schon eine große Rolle spielt und auch auf die einzelnen Häuser abstrahlt, selbst wenn sie nicht so viele Touristinnen und Touristen vielleicht begrüßen in ihrem Publikum.
Und man muss dazu sagen, es geht ja auch nicht nur um Touristen. Also Richard Florida hat es ja schon vor 20 Jahren oder nachgewiesen, dass auch Angestellte, also Mitarbeitende, besser in kulturell wichtige Städte angezogen werden können als in Städten, in denen nichts los ist. Und umso verheerender ist es, dass in Berlin, was ja überwiegend über Kultur immer gelebt hat, was ganz stark von Tourismus lebt, auch von jungen Touristen, die dann in irgendwelche auch Stücke, Clubs, Konzerte und so weiter, ist ja alles ein bisschen gefördert, gehen, dass da die Kultur so beschnitten wird, das ist einfach, genau, es ist verheerend, aber es ist halt auch dumm, weil dieses Kulturgeld würde sich auch auf dem kapitalistischen Markt einfach mal lohnen. Und das ist das eine. Und das zweite ist aber, was auch so schlimm ist, an diesen Kürzungen überall, dass den Kulturschaffenden, den Künstlern die Wertschätzung weggenommen wird, die es eigentlich immer gab. Also immer hat man gesagt, da ist doch auch toll, ins Theater zu gehen, die machen wichtige Arbeit. Das ist in Berlin nicht mehr klar. Ich merke das, wenn ich mit Kolleginnen rede. Die erfahren keine Wertschätzung mehr. Und da haben wir es hier in Hamburg echt gut. Wir stehen schon im Koalitionsvertrag in der Präambel, also nicht Kampnagel, die Kultur als Kultur. Und auch mit der Wichtigkeit, die ihr eingeräumt wird für die Demokratie und für die gesellschaftliche Entwicklung. Und das ist Das ist halt super, ja. Und da gibt es einen Konsens und das ist Carsten Broster, aber das ist auch quasi der gesamte Senat. Also da gibt es einen Konsens, auch beim ersten Bürgermeister.
Mit dem Finanzsenator.
Genau, mit dem Finanzsenator in der Stadt. Und das ist schon, wir haben da gerade, wir entwickeln da gerade so eine Art Modell, wie es auch anders geht. Und darauf kann man eigentlich auch als Stadt ziemlich stolz sein.
Jetzt ist es ja so gewesen, dass vor 20, 25 Jahren Berlin hier in Hamburg schon sehr viel weggesaugt hat an Institutionen. Die großen Plattenfirmen sind alle nach Berlin gegangen, diverse Filmproduktionen. Irgendwann gab es hier gar keine Cutter mehr oder andere Gewerke, um Filme zu produzieren, hörte ich immer wieder, weil vor allen Dingen die Mieten so niedrig waren. Das hat sich jetzt alles angeglichen. Meint ihr, es könnte einen Umkehreffekt geben und auch durch die unbefriedigende Situation in der Berliner Kultur, das oder schielt ihr möglicherweise schon nach Stücken oder Personen, die dann vielleicht doch von Berlin wieder zurückkommen nach Hamburg oder überhaupt nach Hamburg kommen, Isabella?
Ich glaube ja, es sollte ein gutes Zusammenspiel zwischen Berlin und Hamburg geben. Das ist eigentlich wichtig. Für uns ist es ja nicht gut, dass es in Berlin schwierig ist, sondern wir müssen hier für gute Bedingungen sorgen und Berlin muss für gute Bedingungen sorgen und das befruchtet sich dann gegenseitig. Das ist, also wir kannibalisieren uns ja nicht, sondern wenn beide Städte blühen, haben beide Städte was davon.
Ja. Seht ihr das auch insgesamt so als einen Kulturraum? Das heißt, es schmerzt euch wahrscheinlich dann auch genauso, dass dort gekürzt wird und dass die Zustände dort gerade nicht ganz befriedigend sind, Christiane? Oder sagst du, mein Gott, ich bin froh, dass hier alles gut läuft und darauf muss ich gucken?
Es ist wirklich verheerend und also gerade auch Berlin, wo auch wirklich viele Bundesinstitutionen sind und die Kultur noch mehr ausstrahlen soll, international auch. Also ich finde, das ist wirklich absolut verheerend. Und es tut uns auch nicht gut. Klar, wie du sagst, Hamburg-Berlin gibt es immer viel Austausch auch zwischen den Künstlern. Und jetzt ist es ja keine Lösung, dass jetzt die Leute aus Berlin wieder zurückziehen nach Hamburg. Das bringt niemanden was. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Jetzt müssen wir ja gar nicht nach Berlin gucken, um zu schauen, was vielleicht dann doch alles nicht so gut läuft. Kultur besteht ja nicht nur aus Theaterbühnen, sondern im letzten Jahr war das Thema Clubsterben irgendwie ein großes Thema. Wie ich höre, wird gerade so wenig gedreht wie selten zuvor. Das ist natürlich eine große Gefühligkeit bei manchen Schauspielerinnen und Schauspielern auch. Wie sehr gibt es denn für euch so einen Austausch auch zwischen den Disziplinen, Isabella? Also du als kulturpolitische Sprecherin der SPD in der Bürgerschaft musst ja alles im Blick haben.
Ja, natürlich. Und es gibt ja auch eben eine große Initiative, dem Clubsterben entgegenzuwirken und da eben für die Clubförderung jetzt auch im nächsten Doppelhaushalt sind ja Mittel bereitgestellt, um da auch neue Förderprogramme zu entwickeln. Und auch die Filmförderung ist ja nochmal mit einem großen Millionenbetrag zusätzlich unterstützt. Und ja, also, und es hängt alles mit allem zusammen. Also wir können den Theaterbereich ja nicht als Theaterbereich alleine betrachten, sondern das ist ein Zusammenspiel aller Künste. Und deswegen ist es super wichtig, dass alle Bereiche gleichermaßen auch sich weiterentwickeln können und gestärkt werden.
Mhm. Amelie, wie häufig guckst du denn in die anderen Bereiche rein? Sieht man dich mal im Konzert und den Kopf schüttelnderweise nach harter Musik tanzen? Oder also was sind so Orte anderer
Kultur? Also nach harter Musik tanzen mache ich nur auf Kampnagel, weil damit ist mein natürliches Bedürfnis nach Elektrokonzerten und ist, was du vielleicht mit harter Musik meinst, ist bei den Konzerten auf Kampnagel schon gedeckt. Aber ich bin quasi in allen Kulturinstitutionen auch regelmäßig und in Hamburg, aber ich bin auch, keine Ahnung, jetzt am Samstag gehe ich natürlich zur Eröffnung vom Theatertreffen in Berlin, weil das so dann the place to be ist, oder ich gehe auf internationale Festivals auch, also ich bin sehr viel unterwegs und wir arbeiten ja auch spartenübergreifend auf Kampnagel. Das würde gar nicht funktionieren, dass ich sage, ach, ich gehe nie in Museen, ich gehe auch sehr gerne zum Beispiel auf Kunstbiennalen oder Documenta oder so, weil das ist zwar ein bisschen das angrenzende Metier, aber das ist immer sehr interessant und inspirierend zu gucken, wie machen die eigentlich so ein Programm da auf der Biennale, Venedig-Biennale und so weiter, Istanbul-Biennale, Athen-Biennale, also da gibt es viele überall auf der Welt. Und das ist inspirierend, auch mit anderen Disziplinen sich auseinanderzusetzen Und wir machen halt auch sehr gerne so hybride Formate, also zum Beispiel eine Oper mit einer Band oder Tanzstücke, die nicht irgendwie auch Musik haben, sondern auch auf eine besondere Art Musik oder extra komponierte Musik und so weiter. Und das ist, da entsteht dann auch was anderes. Oder bildende Künstler, die als Bühnenbilder arbeiten, gibt es natürlich auch. Und aber auch die ganze Frage, wie kuratiert man, also wie macht man eigentlich ein Programm, so dass das Gefühl entsteht, die Dinge passen auch zusammen, also sowohl in der Spielzeit noch mehr beim Festival. Und ja, also ich würde sagen, ich gucke recht viel so über den Tellerrand hinaus. Mhm.
Die Begrifflichkeit der Musical-Hauptstadt wurde über viele Jahre auch vom Hamburg-Marketing geprägt. Christiane, wann warst du denn das letzte Mal Musical? Und wie inspirierend ist das für dich?
Ja, ich muss sagen, ich war bei der Michael Jackson-Premiere.
Genau, ich wollte gerade sagen, da habe ich dich doch getroffen.
Genau, ich musste gerade überlegen, genau, da war ich bei der Michael Jackson-Premiere. Ja, gut gemachtes Musical, absolut. Gute Tänzer, gute Sänger, man kann sich da gut unterhalten.
Und was sind sonst so die anderen? Gehst du dann eher ins Kino oder sagst du, sorry, ich muss ja den ganzen Tag schon sitzen im Theater, abends dann auch bei Premieren, da gehe ich dann doch lieber irgendwie ins Grünspan oder so?
Nein, ich gehe sehr, sehr gerne tatsächlich ins Kino. Und also es gab Zeiten, da war ich noch viel öfter im Kino und wirklich so einmal die Woche mindestens. Das ist im Moment nicht so möglich. Ich versuche auch wirklich zu gucken, was die anderen Kollegen in den Theatern machen. Und ich gehe aber zu ins Konzert. Sowieso Ausstellungen liebe ich auch sehr. Also ich gehe auch regelmäßig auf die Biennale und die Inspiration, was Amelie auch erzählt hat. Also es ist wirklich, was man da in Vielfältigkeit zu sehen bekommt, auch so wirklich von sehr, sehr unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Kulturen. Das finde ich immer sehr faszinierend.
Isabella, jetzt bist du ja quasi schon in deiner Doppelfunktion ja sehr geprägt, dich auf diese Vielfalt einzulassen. Aber mal Hand aufs Herz. Welcher Bereich kriegt dich denn so gar nicht? Also bei mir wäre es ja zum Beispiel Ballett. Ich habe das natürlich mal gemacht, weil als auch zugezogener Hamburger
gedacht,
muss man sich...
aus dem Tanztheater kommst.
Ja, genau. Also
John Neumeier sich mal anguckt, das habe ich getan und da habe ich einen Haken hinter gemacht. Gibt es denn bei dir irgendwas, wo du sagst, ach, weiß nicht.
Also ich finde John Neumeier ja fantastisch
ich
und
ahne,
ich liebe das
Bundesjugendballett,
was ja auch hier bei uns am Theater mit angedockt ist und das und ich liebe auch die Innovation, die von diesen jungen kreativen Tänzerinnen und Tänzern ausgeht. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es was gibt, wo ich nicht neugierig bin. Ich finde, wir haben großartige Museen hier in der Stadt, die auch alle sich so weiterentwickeln und so tolle neue Konzepte fahren. Und ich bin super gerne in der Leisthalle, in der Elbphilharmonie. Ich bin gerne in der Staatsoper. Ich bin gerne auf Kampnagel. Ich gucke in den ganzen Theatern gerne. Ich bin sehr gerne auf den Festivals auch, Reeperbahn-Festival und aber auch den Filmfestivals. Also ja, ich finde, wir haben eine fantastische Stadt mit einer tollen Kulturszene und ich bin da super gerne unterwegs.
Das sind wir ja sicherlich alle, aber trotzdem gibt es ja mal so einen Punkt, wo man sagt, ach nö, da muss ich jetzt nicht nochmal machen. Das gibt es bei dir aber nicht.
Also
denn
kann
die Musikart,
ich,
also Jazz wahrscheinlich auch, aber Scooter,
ja, Jazz,
gehst du zum Scooter-Konzert mit mir? Ist glaube ich im Sommer irgendwann. Würdest du da mitgehen?
Ja, mache ich.
Ach verdammt, jetzt muss ich auch noch zum Scooter-Konzert. Die anderen beiden Damen
aber Jazz
sind natürlich
zum Beispiel, Jazz zum Beispiel ist mir durch die neue Jazz Hall nochmal sehr viel näher gekommen, wo einfach auch eine tolle Location, die ja auch neu ist für die Stadt. Und ja, also gibt viele tolle neue Orte. Nika Jazz Club zum Beispiel,
oh ja,
wo wir
toll.
Ja auch neulich waren.
Ja.
Also,
wenn wir jetzt mal sagen, okay, die schlimmsten Sachen sind passiert da draußen in der Welt, die Politik hat ihre schützende Hand über uns Kulturtreibende oder über euch Kulturtreibende hier. Was sind denn so, wenn wir schon fast wieder in der Hälfte des Jahres sind, was sind denn so die größten Herausforderungen für euch? Bei dir, Amelie, wahrscheinlich das Sommerfestival, da fängst du jetzt schon an zu trommeln, nehme ich an.
Also Sommerfestival.
Aber so richtige Herausforderungen meine ich auch. Gibt es irgendwas, wo
also
wir
ich
sagen?
Finde ich finde das Herausforderndste, weil Sommerfestival macht ja erstens Andras Siebold,
ja.
Aber die sind alle zusammen mit Corinna Humusa, also die machen das zusammen und die sind auch schon ganz schön weit und das läuft. Und Anfang Juni machen wir dann die Pressekonferenz. Das ist ja sehr geübt. Was mir Sorgen macht, ist eher nicht, wie machen wir ein gutes Programm, sondern sind eher so ein bisschen die Zeiten, wo man das Gefühl hat, wenn wir auf die USA gucken, was passiert da gerade mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Wissenschaftlerinnen. Und wenn wir nach Russland gucken, genauso. Und wenn wir in viele andere Länder auf der Welt gucken, auch. Überall wird Kunst eingeschränkt, Wissenschaft, Freiheit der Rede. Und manchmal spürt man so in Ansätzen, dass das hier auch passieren könnte. Zum Beispiel in Bezug auf die Frage des Gaza-Kriegs, wo es ein bisschen schwer geworden ist, dass unterschiedliche Menschen offen ihre Positionen dazu sagen, weil dann leicht mal Veranstaltungen abgesagt werden. Das ist sehr oft passiert im letzten Jahr, also bei uns zum Glück nicht, aber weil wir auch wieder in Hamburg sind, in der Stadt, wo uns ein solidarisches Zusammenarbeiten zwischen Kunst und Politik gibt, was es in vielen anderen Städten nicht mehr gibt. Das macht mir Sorgen, dass man überlegen muss, kann ich eigentlich diesen palästinensischen Künstler, der eine ganz tolle Arbeit gemacht hat, einladen, weil ich nicht genau weiß, ob dann nicht jemand sagen könnte, der palästinensische Künstler darf nicht auf Basis seiner Geschichte die Position seines Landes, auch seiner Heimat quasi beschreiben, einfach nur beschreiben. Da gibt es viele Fragezeichen und wir sehen es in den USA, wie es ganz dramatisch ist, wie die bedeutendsten Universitäten der Welt Geld weggenommen bekommen, Harvard zum Beispiel. Und das beunruhigt mich. Es ist wie so, vieles ist von den USA nach Deutschland und Europa übergeschwappt in den letzten zig Jahren. Und ich hoffe, wir schaffen es als Europa und als Deutschland, da resilient zu bleiben und Freiheit, also die Fahnen für die Freiheit hochzuhalten, auch in den nächsten 10 Jahren.
Und dass es nicht zu einer Lähmung führt. Das genau. Höre ich auch von jungen Menschen, die einfach sich in ihrem eigenen Schaffen so eingeschränkt fühlen, einfach weil die Situation in der Welt so schwierig ist. Und wir müssen unbedingt dagegen kreativ bleiben und oder für die Welt, in der wir leben wollen, kreativ bleiben. Ja.
Apropos kreativ bleiben, Christiane, ich sag mal so, Politiker fahren gerne immer in andere Städte, der Verkehrssenator zeigt auf Kopenhagen, andere Orte werden in anderen Zusammenhängen genannt. Wo ist denn so ein Ort, wo du sagst, da gehe ich gerne hin, um mir mal was anzugucken? Ihr seid, glaube ich, weniger vom englischen Theater geprägt. Ne? Gibt es so einen Ort, wo du sagst, oder ist es dann am Ende auch ein Theatertreffen?
Also Berlin sowieso, finde ich, gibt es immer interessante Sachen, aber ich finde auch, also in London gibt es sehr, diese Kultur da zu gucken und wie sie funktioniert, sehr interessant. Und also ich wünschte mir, ich hätte ein bisschen mehr Zeit, um zu reisen, auch zu Festivals. In Manchester gibt es ein sehr interessantes Theaterfestival, was auch spartenübergreifend arbeitet. Aber leider komme ich da relativ wenig dazu. Das ist leider so.
Ist das etwas für dich?
Oder was, in Avignon war ich jetzt tatsächlich die 3 letzten Jahre. Aber auch nur sehr kurz habe ich mir bestimmte Sachen angeguckt.
Ist das so ein Impuls, Isabella, wo du sagst, okay, wenn ich die Intendanz hier nicht mehr habe, dann reise ich mehr, um mir nochmal andere Dinge anzugucken?
Ja, das versuche ich auch jetzt natürlich, aber es ist immer zu wenig Zeit dafür. Auf jeden Fall. Für mich ist auch spannend, nochmal als Spielerin mir neue Dinge zu erschließen. Also Theater spielen werde ich ja weiter. Ja, und Reisen ist bestimmt auch auf der Agenda.
Ja. Amelie, so richtig viel Reisen tust du nicht mehr, ne? Also Corona war da ja schon ein Bruch irgendwie, dass ihr da, was weiß ich, nach Südamerika und sonst wo gefahren seid, um euch Sachen anzugucken.
Machen wir
also
immer
ich krieg
noch.
Zumindest relativ wenig Ansichtskarten von dir.
Was kriegst du relativ wenig?
Relativ wenig Ansichtskarten von dir.
Ach so, kann ich aber gerne anfangen.
Ja, aber was
doch.
Ist denn so ein Ort, wo du sagst, da muss ich hin, da ist der passiert der heiße Scheiß.
Also zum Beispiel der nächste Ort, wo ich hin muss, weil Theatertreffen ist ja nicht der heiße Scheiß, sondern eher so repräsentatives Festival, wo ich hingehe. Da geht man eher hin zum Sehen und Gesehen werden. Aber der heiße Scheiß ist am Kunstfestival des Arts in Brüssel. Das fängt jetzt in 10 Tagen an. Und In der ersten Woche kann ich nicht, weil ich da zur Konfirmation von einer meiner Nichten muss. Aber in der zweiten Woche fahre ich dann nach Brüssel. Und da ist das Tolle, erstens, dass es wirklich so eines der Entdeckerfestival Europas ist. Also viele junge Positionen, die dann später auch, wo die Künstlerinnen auch sehr bekannt werden. Aber zweitens kann man da an einem Tag 3 oder 4 Sachen sehen. Das heißt, du fährst 3 Tage hin, hast dich mit mehr als 10 Produktionen dann so aufgewärmt. Und jedes Mal denke ich danach, ich fahre auf jeden Fall nochmal hin. Das schaffe ich dann oft auch nicht, das zweite Mal. Aber das erste Mal ist schon gebucht.
Das waren jetzt so Ansätze für eure eigene Inspiration. Zum Schluss würde ich gerne nochmal darüber sprechen. Wir haben ja über die kulturelle Vielfalt hier in Hamburg gesprochen, wie toll das alles ist. Gibt es trotzdem etwas, was noch so fehlt im kulturellen Kontext? Wir kriegen ein digitales Museum demnächst von Lars Hinrichs initiiert in Hafen City. Es passiert in der Hafen City eine ganze Menge an Shoppingmöglichkeiten durch das Einkaufszentrum. Aber kulturell, gibt es irgendetwas, was euch so einfällt, wo ihr sagt, Mensch, da könnte noch mal ein Haus entstehen. Es wird über eine neue Oper philosophiert. Aber so ein ganz neuer Impuls, Isabella.
Also über eine neue Oper wird, glaube ich, mehr als nur philosophiert. Und ich glaube, das Deutsche Hafenmuseum wird auch ein sehr spannender Ort werden. Das Haus der digitalen Welt, also das ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges für die ganze Stadt. Also es entsteht ja an vielen Orten viel Neues und darauf bin ich schon sehr gespannt.
Christiane?
Ja, es entsteht viel Neues. Ich würde jetzt konkret nicht wissen, was ich mir dazu wünschen sollte.
Okay. Amelie, du bist ja nie zufrieden. Du hast bestimmt
genau,
noch was.
Genau, also ich würde auch kein neues Haus bauen, aber wir hatten ja mal in Hamburg in den 80er Jahren gab es ja so ganz breite Programme mit vielen Millionen für Kunst im öffentlichen Raum. Und es wurde jetzt so wieder aufgenommen mit den Stadtkuratorinnen. Und wir haben auch gerade eine tolle Stadtkuratorin, Joanna Wasser aus Polen. Und die versucht quasi mit ihren Programmen wirklich unterschiedliche interessante Orte zu verbinden. Also in dem Fall ist ihr Thema sind so Countermahnmale, also so Gegenmahnmale, ja. Und das ist mega interessant. Und ich denke da, also lieber noch so ein bisschen mehr Stadtbespielung als immer weitere Gebäude ins Haus bauen. Lieber mehr nochmal künstlerisch untersuchen. Was macht eigentlich die Stadt? Wo sind interessante Orte? Mit welchen will ich mich beschäftigen? Das finde ich interessant. Und wir machen das dann auch während der Sanierung, weil wir haben, du hast ja am Anfang mal gefragt nach der Sanierung, habe ich noch gar nicht erzählt. Wir sanieren ja Kampnagel und bauen auch an. Und haben
noch
aber dann
größer.
Bisschen. Und dann haben wir aber anderthalb, 2 Jahre, wo wir nur noch die K6 haben, also nur die große Halle, weil der andere, es wird halt so längs in 2 Phasen saniert. Und da machen wir dann auch mehr Projekte in der Stadt, um wirklich, und zwar nicht so irgendwo, sondern wirklich gucken, was sind Orte, die uns interessieren und wie kann man damit, mit welchen Künstlerinnen kann man die mal beleuchten sozusagen. So eine kleine neue Kartografie über die Stadt legen. Und das finde ich auch bei der Stadtkuratorin interessant. Und deswegen würde ich eher in so eine Richtung denken, dass man sagt, wie weitet man das nochmal aus? Ich glaube, so Gebäude haben wir eigentlich genug erstmal.
Das sind ja auch immer spannende neue Entwicklungen gewesen, die dadurch entstanden sind, dass beispielsweise das Schauspielhaus Kampnagel als Ausweichspielstätte genommen hat, damals in den 80ern. Und daraus ist alles entstanden, was wir heute haben. Und
beispielsweise sogar das Kabarettfestival, was demnächst bei euch ist.
Genau. Und beispielsweise das Martha-Argerich-Festival, das musste letztes Jahr an andere Orte, weil eben die Orgel in der Leishalle ja neu saniert wurde. Und jetzt in diesem Jahr behalten Sie das auch bei, weil das so spannend war, auch sich anderswo in der Stadt zu bewegen. Und das macht natürlich auch was mit dem Publikum. Genau. Und also solche Bewegungen sind, glaube ich, immer sehr gut. Bewegungen in den öffentlichen Raum.
So soll es weitergehen. Wir bewegen uns jetzt auch aus der Sendung raus. Ihr Lieben, es war ein großer Spaß, eine große Freude, eine große Inspiration, euch zuzuhören. Ich hoffe, so geht es auch den Hörern und Hörern von Ahoi Radio. Ich bedanke mich recht herzlich. Das war der 31. Culture Club und ich weiß gewiss, der 32. kommt alsbald im nächsten Monat. Ahoi.
Ahoi.
Ahoi. Ahoi.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.